SR2 Kulturradio. Diskurs.
Heute hören Sie ein Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist Marlene Dittmann. Sie ist Architekturspezialistin und seit 1998 die Vorsitzende des Deutschen Werkbundes Saar. Die ausgebildete Architektin kommt ursprünglich aus dem hohen Norden. Der Familie wegen ist sie vor gut 40 Jahren ins Saarland gezogen und hat sich bald meinungsfreudig und kenntnisreich am öffentlichen Architekturdiskurs beteiligt. Etwa an den Debatten um die Bergwerksdirektion, den Bürgerpark Stadtmitte am Fluss, den Erweiterungsbau der modernen Galerie, die Villa Obenauer von Peter Behrens oder die ehemalige französische Botschaft, den Pingussin-Bau. Über lange Jahre hat sie wöchentlich Artikel zur Baukultur in der Saarbrücker Zeitung veröffentlicht, hat Interviewbände mit saarländischen Architekten und Bücher zur Baugeschichte des Landes geschrieben. Ihre Veröffentlichungsliste in Sachen baukulturelles Erbe und Denkmalschutz im Saarland ist lang. Die öffentlichen Debatten um die Bergwerksdirektion und ihre Transformation zum Einkaufszentrum, um den Erweiterungsbau der modernen Galerie oder den Pingussin-Bau sind ohne ihre Fachbeiträge und Zeitungsartikel nicht denkbar. Mindestens genauso lang ist die Liste ihrer Ehrenämter. Unter anderem ist sie Kuratoriumsmitglied der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Beiratsmitglied der Stiftung Baukultur und Vorsitzende des Deutschen Werkbundes Saar. In dieser Funktion gestaltet sie aktuell die Veranstaltungen des Saarlandes zum europäischen Kulturerbe Sharing Heritage mit. Kernstück ist die Ausstellung Resonanzen – Architektur im Aufbruch zu Europa 1945 bis 1965. Was zeichnet die Baukultur diesseits und jenseits der Grenze aus? Welches baukulturelle Erbe der Region lohnt sich zu erhalten? Wofür steht dieses Erbe und wie wird es zukunftsfähig? Welche Akteure müssen zusammenkommen und welche Allianzen geschmiedet werden? Und wie motiviert Marlene Dittmann sich und andere für den kontinuierlichen Einsatz in Sachen Baukultur? Das Gespräch mit Marlene Dittmann hat Barbara Renno geführt.
Marlene Dittmann, herzlich willkommen zum Saarbrücker Gespräch.
Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben.
Die Einladung ist gerne erfolgt, denn in genau einer Woche um diese Uhrzeit läuft die offizielle Eröffnung der Ausstellung Resonanzen – Architektur im Aufbruch zu Europa 1945 bis 1965. Diese Ausstellung ist der offizielle Beitrag des Saarlandes zum europäischen Kulturerbejahr Sharing Heritage. Was erwarten Sie denn von dieser Ausstellung?
Ich erwarte mir, dass viele Leute kommen und sich diese Ausstellung anschauen und nicht nur Architekten. Es hört sich zwar wie eine Architekturausstellung an, es ist aber keine Architekturausstellung. Es wird nur anhand architektonischer Beispiele das Ganze dargestellt. Jeder, der im Saarland zu Hause ist, ist uns herzlich willkommen. Und nicht nur die Saarländer, sondern auch die aus weit her.
Demnach haben Sie ja auch die Beispiele ausgesucht, die Sie zeigen werden in der Ausstellung. Darüber haben wir sicher noch Gelegenheit, im Laufe unseres Saarbrücker Gespräches zu reden. Diese Ausstellung nimmt sicher auch für Sie persönlich eine ganz besondere Rolle innerhalb Ihres Engagements ein. Sie sind seit genau 20 Jahren die Vorsitzende des Deutschen Werkbundes im Saarland. Der Werkbund ist einer der Partner, die dieses Projekt gemeinsam realisiert haben. Ja, welche Bedeutung hat die Resonanzenausstellung für Sie in Ihrer langjährigen Tätigkeit?
Ja, es ist eigentlich der Höhepunkt und damit vielleicht dann auch endlich Zeit, dass ich das Amt abtrete, an jüngere Leute übergebe.
Vielleicht ist es für uns in unserem Gespräch die Gelegenheit, mal die Reset-Taste zu drücken und wirklich sozusagen am Anfang Ihrer Karriere zu beginnen. Sie kommen aus dem hohen Norden, Sie sind in Kiel geboren, Sie haben in Aachen Architektur studiert. Was hat Sie denn an der Architektur gereizt als junge Frau?
Also ich muss mal so anfangen. Ich habe wahnsinnig gerne gezeichnet und einen Großvater, der Zeichenlehrer unter anderem war und mich da natürlich auch etwas bestärkt hat. Es war nach dem Krieg, das war 45, da gab es kaum Bleistifte, Zeichenblöcke und all diese Dinge waren Raritäten. Und das hatte alles dieser Großvater. Und dann bin ich da gesessen und einfach gezeichnet. Häuser vor allen Dingen, immer Häuser. Ich weiß nicht, warum ich Häuser gezeichnet habe. Und dann ist er eines Tages auf die Idee gekommen und hat gesagt, also du zeichnest ja wunderschön Häuser, aber wollen wir nicht mal gucken, wie ein Haus aussieht? Das geht nach hinten weg und das hat ein Dach, das ist so und das verjüngt sich. Und hat mir also dann beigebracht, wie man Perspektive zeichnet und vor allen Dingen, wie man sie sieht, was man sieht und wie man das dann nachher umsetzen kann. Das war der Anfang. Ja, und dann hat mich Architektur halt immer interessiert, überall, wo ich hinkam. Wir hatten in Schleswig, wo ich ja groß geworden bin, ein wunderschönes Museum, das Schloss Gotthof. Und da haben die Friesenstuben und alte Möbel, ganze Zimmer eingerichtet gehabt. Und da bin ich hin und habe die gezeichnet und fand das wunderschön. Dann hatte ich einen Onkel, der war Architekt. Und dann kam wohl das Entscheidende, dass meine erste große Liebe, der war Architekturstudent. Und es war immer klar, ich wollte Architektur studieren.
In Aachen, Sie haben an der RWTH in Aachen studiert, haben Sie Ihren späteren Mann kennengelernt, den Kunsthistoriker Lorenz Dietmann. Und der ist ja sozusagen ein bisschen schuld daran gewesen, dass Sie überhaupt hier ins Saarland gekommen sind. Denn Ende der 70er Jahre hat Professor Lorenz Dietmann den Ruf an die Universität des Saarlandes angenommen, das Kunsthistorische Institut zu leiten. Und Sie und Ihre Familie sind dann nach Saarbrücken umgezogen. Waren Sie denn direkt heimisch hier in dieser Region?
Anfangs war das etwas schwierig. Kam mir so fremd vor. Und dann bin ich ins Museum gekommen mit meinem Mann und bin durch die Räume gegangen. Und gedacht, so, jetzt weiß ich, wo ich bin.
Das war die Moderne Galerie?
Das war die Moderne Galerie. Und ich war, von da an war ich ein Fan der Modernen Galerie. Und des Schönecker Baus und von eigentlich auch von Saarbrücken. Das ganze Umfeld der Modernen Galerie damals hat mich einfach mit Saarbrücken versöhnt. Die Stadt, die ich eigentlich nicht so sehr schön fand, anfangs jedenfalls.
Das hat sich aber geändert.
Ja, heute bin ich ein Verfechter der Hässlichkeiten von Saarbrücken, die für mich einfach auch Schönheiten sind.
Die auch historische Brüche sind.
Eben,
auch das
genau.
Wird uns noch beschäftigen
Eben.
In unserem Gespräch. Wie schnell haben Sie denn die Besonderheiten dieser Grenzregion, also jetzt außerhalb der Stadt, der Landeshauptstadt Saarbrücken, auch kennen und schätzen gelernt?
Ja, das geht ja eigentlich ganz schnell. Das ist ja irgendwie selbstverständlich, wenn man in Saarbrücken, also damals schon Ende der 70er Jahre in ein Geschäft ging, dann hörte man französische Laute. Und ich muss ja sagen, ich war das ja gewohnt. Aachen ist ja in der gleichen Situation. Aachen ist ja auch eine Grenzstadt. Und Schleswig, wo ich ja nun aufgewachsen war, ist auch nur 30 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, ist praktisch auch eine Grenzstadt. Also ich habe immer an der Grenze gelebt und es war für mich etwas so Natürliches und es war kein Hindernis in keinster Weise.
Marlin Dittmann, Architekturpublizistin und Vorsitzende des Werkbundes Saarland, heute zu Gast im Saarbrücker Gespräch. Frau Dittmann, wann und wie hat denn Ihre Karriere der ausgebildeten Architektin als Architekturpublizistin begonnen?
Das war ein Zufall. Wir waren bei einem Kollegen meines Mannes eingeladen und das waren Nachbarn von Mudrich. Und an dem Tag, an dem Wochenende, war gerade in der Zeitung ein großer Zeitungsbericht von Herrn Fieler, werde ich auch nie vergessen, über Saarbrücker Plätze.
Vielleicht sollten wir kurz sagen, Professor Fieler war damals an der Hochschule.
An der HTW für Baukunst und Denkmalpflege, glaube ich, zuständig. Und der hatte da einen Aufsatz geschrieben. Nun muss ich vorausschicken, ich hatte in Aachen noch versucht, eine Dissertation zu machen, bin damit aber nicht fertig geworden, aus vielerlei Gründen, auch aus Gründen des Umzugs. Und die beschäftigte sich eben mit Plätzen. Und da habe ich dann so zu Herrn Mudrich nur gesagt, na ja, den Artikel hätte ich Ihnen aber besser schreiben können. Und dann meinte er, ja, wenn Sie das meinen, dann liefern Sie mir mal was. Und dann hat er mir ein Thema gegeben und dann habe ich ihm einen Beitrag geschrieben. Und da war er wohl davon so angetan, dass er gesagt hat, ja gut, machen wir weiter. Und von da hat es angefangen, das war vielleicht 1981 oder so.
Gleichzeitig haben Sie ein Ehrenamt nach dem anderen angenommen. Sie waren Vorsitzende des Städtebaubeirates, waren im Landesdenkmalrat. Sie sind heute Kuratoriumsmitglied der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Beiratsmitglied der Stiftung Baukultur und wie bereits erwähnt Vorsitzende des Deutschen Werkbundes Saarland. Ich habe bestimmt jetzt noch ganz vieles vergessen. Begonnen hat Ihre Ehrenamtskarriere aber als Landeselternsprecherin. War das ein guter Start?
Ja, da habe ich unendlich viel gelernt. Das war eine so fantastische Schule für ein Durchsetzungsvermögen oder für Kooperation und für auch Rücksichtnahme und gegenseitige Achtung und gegenseitigen Respekt voreinander. Das war wirklich eine ganz großartige Sache für mich. Ich habe mit den Schulleitern gute Kontakte gehabt. Ich habe auch die Kultusminister kennengelernt, natürlich auf eine andere Art und Weise. Ich musste häufig gegen die Meinung der Kultusminister agieren. Aber das haben wir auch auf eine sehr respektvolle Art, glaube ich, hingekriegt. Jedenfalls bin ich mit keinem in Streit geraten.
War das eine Art Schule der Demokratie sozusagen?
Ja,
und
war,
der Diplomatie vor allem?
Das war wirklich eine Schule der Demokratie. Und es war auch eine Schule des Sprechenlernens. Man musste ja eine große Versammlung leiten. Am Rothenbühl, das war ja eine große Schule. Wir hatten, glaube ich, 40 Elternsprecher da oder in der Größenordnung. Und da dann den Vorsitz zu einer Sitzung zu machen, ist ja schon mal nicht so ganz einfach. Das muss man ja auch irgendwie hinkriegen. Und das sind alles so Dinge, die man vielleicht, wenn man das professionell macht, anders lernt. Aber ich habe das eben auf eine nebenberufliche Art und Weise, ehrenamtliche Art und Weise gelernt.
Diese Tätigkeit hatte ja ein natürliches Ende. Spätestens als Ihre beiden Kinder dann Abitur hatten, war diese Tätigkeit vorbei. Da haben aber längst die anderen Verpflichtungen dagestanden, sozusagen Ihr zweites Standbein, das Engagement für die Baukultur hier im Lande.
Ja, das lief eine ganze Zeit lang schon nebenher und da bin ich einfach auch so reingewachsen. Eins hat sich aus dem anderen ergeben.
Und was war der Anfang?
Der Anfang war eigentlich dieses Schreiben für die Saarbrücker Zeitung. Da habe ich ja dann viele, viele Jahre fast jede Woche einen Artikel drin gehabt. Und Herr Mudrich hat das auch immer sehr unterstützt und hat einmal zu mir gesagt, was man in einer Berichterstattung, ganz egal worüber man in der Kultur schreibt, nicht benutzen darf, ist das Wort schön. Schön, das müssen Sie erklären. Sie müssen beschreiben, warum. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich das auch nie vergessen werde. Ja, und dann hat man mich allmählich gekannt, weil ich ja dann immer mit meinem Namen geschrieben habe. Und dann kamen einfach die Architekten auf mich zu und haben mich zu Veranstaltungen eingeladen. Das war in den 80er und 90er Jahren. Und dann kam der neue Baudezernent, der Professor Wagner wurde Baudezernent. Und er machte ja diese Stadtentwicklung, den Wettbewerb Innenstadtentwicklung Saarbrückens, wo die Bahnhofstraße zur Fußgängerzone umgebaut werden sollte. Und der brauchte dann ein bisschen Unterstützung. Und dann kam er an und hat gefragt, ob ich nicht bereit wäre, mit dem Städtebaubeirat mitzumachen.
Und den er gegründet und initiiert hat.
Den hat Herr Wagner initiiert und gegründet und hat einige Leute angesprochen, ob sie sich daran beteiligen wollten. Unter anderem war es ich. Und das war Henning Fräse und das war der Elmar Krämer und noch etliche andere auch. Und damit fing das eigentlich dann weiter an. Und dann habe ich den Städtebaubeirat, habe ich dann lange Zeit als erst auch als Schriftführerin und dann auch als Vorsitzende geführt.
Da herrschte eine gewisse Aufbruchstimmung, wenn man heute mal so liest, was da alles begonnen hat. Da haben zum Teil auch die Diskussionen um Stadtmitte am Fluss bereits begonnen. Das sollte eigentlich auf der anderen Seite beginnen, sozusagen in der Hafeninsel. Dort, wo heute das große Kino steht, das ist praktisch das Einzige, was baulich übrig geblieben ist von diesen großen Plänen, die man hatte. Es sollte sozusagen vom Bürgerpark her die Stadt entwickelt werden, bis zum Staden hinunter. Dann ist man auf die andere Seite gegangen, hat Stadtmitte am Fluss entworfen als kühnen Gedanken, als eine Art Utopie, wie es dann viele andere Städte in Deutschland auch getan haben, ihre Flüsse wieder entdeckt. Während viele andere Städte es getan haben, ist bei uns ja doch sehr bald auch eine Ernüchterung eingetreten. Und heute hört man eigentlich nicht mehr viel von Stadtmitte am Fluss. Leider, muss man sagen. Halten Sie das Projekt für zu Ende gedacht?
Also jedes Projekt hat seine Zeit. Und wenn es nicht in einem bestimmten Zeitrahmen genehmigt wird und angefangen und durchgeführt wird, dann ist es gestorben. Also ich will ja nicht unken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch etwas werden kann. Aber was eigentlich das Drama von Saarbrücken ist, ist weniger, dass Stadtmitte am Fluss nichts geworden ist, sondern dass eigentlich immer alles angefangen wurde und nicht zu Ende gemacht worden ist. Insofern ist es besser, es ist gar nicht erst angefangen worden. Denn wir haben zwar die Stadtautobahn, wir haben aber die Querspangen, die sind überhaupt nicht dann nicht mehr gemacht worden. Wir haben die Westspange gekriegt, haben darunter den Bürgerpark. Der ist aber doch beeinträchtigt durch die Westspange. Am Bürgerpark sollte eine Wohnbebauung hin, damit das auch schön eine Beaufsichtigung hat. Und die Wohnbebauung ist einfach nicht gekommen. Stattdessen wurde ein Arbeitsamt hingebaut und eine Bank, was keine schlechten Bauten sind, aber es sind eben nachttote Bauten, sind keine Menschen da. Und das Allerschlimmste ist dann noch, dass dieses Parkhaus dahin kam, dass dann einfach auch die Reste dieser Hafenmauer, die da ja noch waren, einfach völlig kaputt gemacht hat. Und das Parkhaus ist eine Katastrophe, sowohl was die Architektur anbelangt, wie auch die Ein- und Ausfahrten und sowas. Also das kennen wir ja alles.
Das ist eine der vielen Initiativen, in denen Sie auch tätig waren und wo Sie unermüdlich in vielen Veranstaltungen immer darauf hingewiesen haben, mit Mitstreitern selbstverständlich, welche städtebaulichen Konsequenzen solche Eingriffe auch haben. Und das ist leider, muss man sagen, nicht das einzige Beispiel, in dem Sie sich mit anderen gemeinsam organisiert haben und kämpferisch gezeigt haben. Wir haben es erlebt bei der ehemaligen Bergwerksdirektion, die dann sozusagen transformiert wurde, um es mal noch freundlich auszudrücken, zu einem Kaufhaus. Da sind nur noch die Kulissenwände stehen geblieben. Wir haben es erlebt bei der Villa Obenauer von Peter Behrens, eines der Schmuckstücke, architektonischen Schmuckstücke hier im Land, die in Privatbesitz dann geraten ist und wo auch sehr vieles eben nicht erhalten geblieben ist. Wie sind Sie mit solchen, ja, muss man auch sagen, Niederlagen, mit so einem Scheitern umgegangen? Also man steckt sehr viel Engagement rein. Man hat natürlich keine Garantie auf Erfolg, wenn man sich engagiert. Aber man muss ja auch damit umgehen und sich weiter motivieren, für die Baukultur einzutreten.
Ich glaube, das ist immer so, dass man entweder siegt oder man verliert. Und Verlieren ist nicht immer das Schlechteste. Aus einem Verlieren kann man auch einen Gewinn ziehen. Und man lernt dabei zumindest, wie man beim nächsten Mal besser vorgeht. Früher anfängt, andere Leute einspannt, vielleicht nicht Briefe schreibt, sondern persönliche Gespräche führt. Und all solche Dinge, die kann man nur aus Niederlagen lernen, nicht aus Siegen.
Im Moment ist ja das Thema Pingüisson noch anhängig, wie es so schön heißt. Der Pingüisson-Bau ist noch nicht gerettet, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Auch da waren Sie sehr aktiv, haben Symposien veranstaltet, haben Berichte geschrieben, haben ein sehr schönes Buch dazu herausgegeben. Hat Ihnen da das Engagement in Sachen Bergwerksdirektion geholfen?
Bergwerksdirektion, da sind wir zu spät gekommen. Das haben wir wirklich zu spät erfahren. Da war eigentlich schon alles entschieden. Und das war Geplänkel, demokratisches Geplänkel von Politikern, die einfach das Gesicht wahren mussten. Und das muss man so sehen. Was den Pingüisson-Bau anbelangt, da war überhaupt nichts entschieden. Da war einfach die Tatsache, dass der völlig unbekannt war, sowohl bei Politikern wie in der Bevölkerung, dass keiner wusste, was für ein Juwel man da hat. Und da hat einfach gedacht, naja, der steht da dumm an der Autobahn, reißen wir den doch ab. Wie kann man auch so ein Gebäude an die Autobahn bauen? Dass die Autobahn natürlich an das Gebäude gebaut worden ist, das ist ja im Bewusstsein überhaupt nicht verankert gewesen. Also ist die Situation eine völlig andere gewesen. Wir hatten mit dem Pingüisson-Bau eigentlich ein Brachland. Und da musste man sich einfach überlegen, wie fangen wir an, was machen wir? Und da haben wir zunächst einmal gedacht, das Gescheitste ist, wir machen eine Publikation darüber. Und dass man das ein bisschen unter die Leute bringt, damit wenigstens die Politiker und die Entscheidungsträger, die Geldgeber wissen, was sie da haben. Und da haben wir angefangen, zunächst einmal so eine kleine Broschüre zu machen, so ein kleines Heftchen. Und das war schon 2011, glaube ich. Und das ist dann auf so viel Begeisterung gestoßen, bei den Kultusministern, also das muss ich schon sagen, sämtliche Kultusminister, die in dem Gebäude ihr Ministerium hatten, waren alle von dem Bau begeistert. Es wäre auch völlig unverständlich, wenn ein Minister, der dieses wunderschöne Arbeitszimmer hat, nicht von der Architektur begeistert sein sollte. Das kann man sich gar nicht vorstellen, denn diese Räume haben eine solche Atmosphäre, die sich einfach auch auf das Leben, auf den Menschen überträgt. Und wenn man da ständig arbeiten muss, dann merkt man, spürt man das auch. Und deshalb waren die Kultusminister alle sehr, sehr für diesen Bau. Aber die anderen Regierungsmitglieder wahrscheinlich nicht so sehr, weil das ja halt furchtbar viel Geld kostet, die Sanierung, was ja auch verständlich ist. Und dann haben wir eben gedacht, das, was wir zumindest machen können, selbst wenn es abgerissen wird oder wenn es nicht gepflegt wird und wenn es nicht erhalten wird, dann müssen wir wenigstens das publiziert haben, was wir da dann vernichtet haben. Und dann haben wir eine Ausstellung über Pangasinan gemacht, dann haben wir dazu dann dieses größere Buch gemacht, dann haben wir uns auch noch sehr viel mehr mit Pangasinan beschäftigt und mit der ganzen Geschichte. Und so ist es einfach gelaufen.
Diese fachliche Auseinandersetzung hat ja auch dazu geführt, dass plötzlich sehr viel mehr Menschen in dieses Gebäude gekommen sind. Und heute ist es tatsächlich so, dass es ein eingeführter Spielort, Veranstaltungsort für Kulturveranstaltungen jeglicher Art geworden ist. Ist das etwas, was diesem Gebäude unglaublich gut getan hat, dass es aus seinem Dornröschenschlaf auch erwacht ist? Denn natürlich ist ein Ministerium nur ein halböffentlicher Ort. Also wer ins Ministerium geht, hat nicht immer eine angenehme Aufgabe zu erfüllen. Er wird vielleicht vor seinen Dienstherrn geladen, in dem Fall der Bildungs- und Kulturminister oder was auch immer. Heute ist es auch ein Ort der Entspannung. Ich erinnere nur an Perspektiv, die jetzt mittlerweile ihre Abschluss- und Sommerfeste dort machen in dem Park. Und das erfreut sich ganz großer Beliebtheit, auch gerade bei den Anwohnern des Quartiers. Also ist das etwas, was dem Gebäude gut getan hat, diese Öffnung, und ihm immer noch gut tut?
Ja, das ist die größte Voraussetzung. Und es wäre auch eine Schande, wenn es wieder geschlossen würde. Denn das ist eine Architektur, die man erleben muss. Da muss man rein. Und ich kann das ja auch verstehen, dass die Saarbrücker diese Botschaft nicht kannten. Wenn sie etwas im Kultusministerium zu tun hatten, mussten sie in den Verwaltungsbau. Und der ist natürlich, es ist ein Verwaltungsbau, wie er gang und gäbe ist. Aber die anderen Räume, da kamen sie ja kaum rein. In den 60er Jahren hat es da Ausstellungen gegeben. Da hat die neue Gruppe Sadat ausgestellt oder der Künstlerbund jährlich immer wieder und andere. Und es gab Veranstaltungen dort, Sportfeste sind im Garten des Pangasinan-Baus, haben da stattgefunden. Und das ist dann irgendwann eingeschlafen. Und deshalb muss das auch unbedingt in Zukunft ein Veranstaltungsort, ein öffentlicher Ort sein, wo man viele Dinge machen kann.
Heißt aber auch, dass Beharrlichkeit und Kontinuität, mit der man auf Dinge hinweist, sich auch auszahlen kann. Zumindest jetzt mal so fürs öffentliche Bewusstsein. Also man kann etwas für Gebäude tun, um es mal so runterzubringen.
Ja, man muss Gebäude ins Bewusstsein bringen. Man muss zeigen, was sie haben, wo ihre Qualitäten sind. Selbst ein nach außen hässliches Gebäude hat vielleicht innen einen wunderbaren Innenraum. Oder Wohnungen, in denen sich die Menschen richtig gut wohlfühlen können oder sowas. Das muss man eben zeigen. Architektur muss man anschauen, aber nicht nur auf Fotos, sondern man muss sie in Natura anschauen, man muss reingehen, man muss sie anfassen, man muss sie riechen, man muss sie fühlen, man muss mit den Menschen reden, die dort drin leben. Architektur ist ungeheuer lebendig. Und wenn man Architektur lebendig macht, dann begreifen es die Menschen auch. Begreifen sie auch, warum etwas vielleicht so glatt und langweilig aussehend dasteht. Und das hat seine Gründe.
Im Saarbrücker Gespräch heute zu Gast Marlene Dietmann, Architekturpublizistin und Architekturaktivistin. Wir haben schon über ihr Engagement in den verschiedenen Gremien gesprochen, Landesdenkmalrat, Städtebaubeirat etc. pp. Wir haben ja eigentlich gar nicht zu wenig an diesen Gremien, aber haben diese Gremien vielleicht zu wenig Mitspracherecht, wirkliches Mitspracherecht? Stattdessen können sie Empfehlungen aussprechen, die die Politik dann annimmt oder eben nicht. Sehen Sie da Handlungsbedarf?
Ja, das ist die Frage, wie Sie das wollen. Wir haben das im Städtebaubeirat, haben wir das lange diskutiert. Wollen wir ein Gremium werden, das frei entscheiden kann, sich seine Themen selber stellt, sich die Zusammensetzung selber macht? Oder wollen wir ein Gremium sein, das vom Stadtrat Mitspracherechte bekommt, das gehört werden muss? Und da haben wir uns entschieden, das nicht zu tun, weil wir dann einfach auch den Einfluss der Politik in diesem Gremium zu stark befürchtet haben. Ob das tatsächlich so geworden wäre, das ist eine andere Frage. Aber es ist ja zu befürchten, dass dann gesagt wird, ja, von den 10 Mitgliedern müssen auf jeden Fall 5 Politiker sein, aus jeder Partei einer. Und dann werden die Entscheidungen ganz anders gefällt, dann gibt es ganz andere Themen auch. Und das wollten wir einfach nicht. Und im Städtebaubeirat haben wir uns einfach dann dafür entschieden, das nicht zu machen. Manchmal bedauere ich das, weil wir auf den guten Willen angewiesen sind und es ist dann ein Klinkenputzen. Man muss also immer gucken, dass man den entsprechenden Entscheidungsträger, die Oberbürgermeisterin oder den Baudezernenten oder den Finanzminister oder wen auch immer ansprechen kann und mit ihm persönlich sprechen und dann darum bitten, dass man doch gehört wird. Und das ist natürlich manchmal etwas schwierig.
Nun muss man sagen, dass Politik ja hier auch reagiert hat. Es gibt ja jetzt angesiedelt beim Innenminister eine Art Bauministerium. Vielleicht ist das etwas hochgegriffen, aber zumindest hat ja eine Neuordnung stattgefunden. Und die Kräfte und die Ämter, die vorher auf unterschiedliche Ministerien verteilt waren, sind ja jetzt zusammengefasst worden. Und es ist so eine Art schneller Eingreiftruppe auch entstanden. Halten Sie das für ein gutes Mittel, auch den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, also sprich Denkmalpflege, Bewahrung des industriekulturellen Erbes, aber auch die aktuellen Probleme für sozialen Wohnungsbau zu sorgen, zu schauen, dass Menschen auch zu erschwinglichen Mieten in den Innenstädten leben können? Ist es ein guter Weg, der da eingeschlagen wurde?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, wenn es konzentriert ist, als wenn es an vielen verschiedenen Ministerien verteilt ist. In der Konzentration sind die Wege zueinander sehr viel kürzer. Und wenn man dann dafür sorgt, dass man wirklich gute Mitarbeiter hat, die auch entscheidungsfreudig sind und Entscheidungskompetenz haben, das ist das A und O, dass sie dann eine Entscheidungskompetenz haben und falls sie dann mal falsch entscheiden, ihnen nicht das Rückgrat gebrochen wird, sondern dass man sie stützt. Aber diese Entscheidungskompetenz, die muss vorhanden sein, sonst geht das überhaupt nicht. Und diese ganzen Fragen, die Sie angesprochen haben, die kann man nicht ewig durchdiskutieren. Da muss man einfach sagen, so, jetzt machen wir das. Wir haben festgestellt, wir brauchen so und so viele Wohnungen für Sozialbedürftige.
Ja, also, oder auch bezahlbaren Wohnraum für eine Mittelschicht mittlerweile. Ja,
für alle anderen auch. Wir bauen das und wir gucken, wo haben wir Grundstücke zur Verfügung. Und die Grundstücke, es ist auch eine Frage der Bodenspekulation. Und das ist eigentlich das A und O beim Bauen. Eigentlich müsse der Boden allgemein gut sein. Das wäre eigentlich das. Und ich glaube, die größte Aufgabe eines Bauministers ist, dafür zu sorgen, dass er die Bodenspekulation eindämmt. Dann werden nämlich Grundstücke frei, die zum Verkauf angeboten werden, die werden dann zu normalen Preisen angeboten und dann kann man da auch bauen. Aber jetzt werden ja Baugrundstücke zurückgehalten, weil man immer noch hofft, man kriegt noch ein bisschen mehr Geld, wenn man noch ein bisschen länger wartet.
Wobei wir ja tatsächlich hier ein baufreudiges Land sind. Das Saarland hat die höchste Eigenheimdichte in der ganzen Republik. Es wird sehr viel gebaut, es werden immer wieder noch Neubausiedlungen von den 52 Gemeinden, die wir haben, Städten und Gemeinden, die wir hier haben, im Land ausgewiesen. Das Land ist ja schon flächendeckend gut bebaut. Lassen Sie uns über die Baukultur hier im Lande sprechen, über die regionale Baukultur. Auch da haben Sie sehr vieles dazu publiziert, unter anderem 2 Bände zur Baukultur des Saarlandes, in denen Sie sich ganz bewusst auch an ein breiteres Publikum richten und eben nicht nur an ein Fachpublikum. Welches baukulturelle Zeugnis stellen Sie unserem Land denn aus?
Das ist ein bisschen schwierig. Es hat Zeiten gegeben, in denen Baukultur sehr hoch gehandelt wurde. Und es hat Zeiten gegeben, wo sie überhaupt keine Rolle spielt. Und je nachdem, in welcher Zeit gebaut worden ist, sieht man auch die Architektur. Die Schriften, auf die Sie da ansprechen, der eine, das ist ja die Zeit zwischen 1900 und 1945. Und das andere ist die Nachkriegszeit. Und wir haben gerade in den 20er Jahren im Saarland eine hochrangige Architektur gehabt, die durchaus mithalten konnte mit der überregionalen Architektur. Die Bauten sind nur leider zum größten Teil nicht mehr vorhanden. Die sind zerstört worden oder umgebaut worden. Es fing an bei der alten Post, es war die AWO, es war ein wunderbarer Zeitungsbau mit expressionistischen Formen. Und auch viele Einfamilienhäuser, die so gebaut worden sind, die wirklich ganz, ganz große Klasse waren. Und weniges davon gibt es ja noch. Also da war es hier schon sehr, sehr auf der Höhe der Zeit. Und dann, glaube ich, war es auch in den ersten Nachkriegsjahren, das, was gebaut worden ist und vor allen Dingen das, was die Landesregierung gebaut hat, das war schon sehr, sehr gut. Da gibt's gar nichts. Also damals die Sporthochschule und die Staatskanzlei und die Behördenhäuser. Und das war wirklich, wirklich gute Architektur. Und auf dem Lande, ja, solange sich die Bauten an dem Vorhandenen ausrichteten, war das auch okay. Da haben wir die Arbeitersiedlung, wir haben die Bergwärtssiedlung, die haben ja alle in einem ganz gewissen Stil gebaut. Und wenn das weitergeführt wurde, war das auch großartig. Schlimm wurde es dann, wenn sie angefangen haben, da ein bisschen dran zu putschen und da ein bisschen was zu machen und sonst was.
Im Saarbrücker Gespräch heute zu Gast Marlin Dietmann. Wir haben über Baukultur gesprochen. Lassen Sie uns jetzt über die Ausstellung sprechen, die sich ja genau mit der Baukultur dieses Landes und darüber hinaus auch dieser Region beschäftigt, die jetzt in einer Woche eröffnet werden wird. Es ist die Ausstellung Resonanzen, Architektur im Aufbruch zu Europa 1945 bis 1965. Ja, welche Rolle spielen denn diese regionalen Eigenheiten in der Ausstellung, die wir in einer Woche sehen können?
Ja, die regionale Eigenheit ist die Internationalität. Und das ist einfach das ganz Besondere an dieser Ausstellung, dass sie ganz Lothringen, also Frankreich mit einbezieht, dass wir also Lothringen dabei haben und dass alles deutsch-französisch ist. Ausstellungstafeln sind alle deutsch-französisch. Es ist ja auch die Zeit der französischen, ich will nicht sagen Besatzung, aber der Militärregierung der Franzosen war es ja nun mal. Und Grandval hat ja die Franzosen hierher geholt, damit sie wieder Aufbaupläne machen. Und das hat sich ja dann alles ein bisschen relativiert. Es kam ja dann doch die Landesregierung, dann hatten die Rechte und dann wurden die Franzosen etwas zurückgedrängt. Diese ganze Geschichte, die erzählen wir auch. Aber wir hängen das eben auf an vier Bauten. Und da ist das eine, ist der, natürlich der, die Botschaft, der Pangusson-Bau, die ehemalige Botschaft oder das ehemalige Kultusministerium.
Ist ja auch der Star der Ausstellung sozusagen.
Ja, und es ist wirklich der Star. Und das ist ein Gebäude von einem französischen Architekten für eine französische Regierung auf deutschem Boden gebaut, von Deutschen bezahlt. Unter den schwierigsten Bedingungen eigentlich auch erstellt worden. Also auch für viele Bewohner Saarbrückens nicht sehr erfreulichen Bedingungen, weil ja Grundstücke enteignet wurden. Und das muss man alles sehen. Das steckt auch in diesem Bau. Das gehört auch zu der Geschichte dieses Baus. Die Botschaft ist das eine, das andere ist der Sender, das ist das zweite Highlight, weil das ist wie eine Kaserne oder wie früher die Hüttenwerke oder sowas, die waren unbetretbar. Und so war der Sender eben auch unbetretbar, keiner kam da
rein. Der Sender Europa in Überherrn.
Ja. Es kam keiner rein und jetzt ist er verkauft. Und er ist eben einfach gebaut worden, das ist eigentlich das Entscheidende, von einem französischen Architekten auf deutschem Boden direkt an der Grenze, damit das französische Rundfunkgesetz überspielt werden konnte. Also man musste sich nicht an die Rundfunkhoheit des französischen Staates halten, sondern und konnte senden, was man wollte. Und das ging nur vom deutschen Boden aus, oder das heißt, das ging nur vom saarländischen Boden aus. Vom deutschen Boden wäre es auch nicht gegangen, weil Deutschland gab es die Rundfunkhoheit auch. auch. Aber das Saarland hat die Rundfunkhoheit mit einem Extragesetz eben abgeschafft, damit dieser Privatsender dort senden konnte. Und das ist also auch etwas ganz Besonderes. Direkt an der Grenze ein französischer Sender auf deutschem Boden. Und das Dritte haben wir etwas bisher immer Vernachlässigtes oder auch genauso wenig gut Angesehenes wie der Pangusson-Bau. Das sind die Großsiedlungen in Lothringen, Wiesberg und Beeren. Und da gibt es ja eine ganze Reihe, die für die Bergleute gebaut worden sind nach dem Krieg. Und Großsiedlungen, Hochhäuser in Großtafelbauweise. Und dieses System Camus-Dietsch, die haben das erfunden, das wurde dann nach Deutschland übertragen. Dann haben wir hier im Saarland eben auch einige Siedlungen, die mit diesem System gebaut worden sind. Und das vergleichen wir dann, wie das unterschiedlich in Frankreich gemacht worden ist, wie hier. Und diese Camus-Dietsch-Bauten, die Plattenbauten Polens und der DDR und sowas, beruhen alle auf diesem System. Man kann aber mit so einem System auch Überherren bauen. Das ist ja auch ein Plattensystem. Und damit ist eine Wohnstadt entstanden, die keine Großsiedlung ist. Also das hat sich auch für vieles andere geeignet. Also diese Siedlungen werden wir herausstellen. Und dann haben wir noch als Viertes die Kirchen. Und die Kirchen, die sind einfach unmittelbar nach dem Krieg, waren die ein ganz, ganz wichtiger Ort für die Menschen, weil sie sich da die Stille fanden, sich zurückziehen konnten, allein sein konnten.
Sie wurden auch gebraucht.
Also sie wurden wirklich gebraucht, die Kirchen, und sind dann ja auch gebaut worden. Sehr, sehr viele Kirchen gebaut worden. Und für veränderte Liturgien hat man ja schon vor dem Krieg angefangen, sich Gedanken zu machen. Und das ist dann umgesetzt worden. Und da haben wir hier zwei Beispiele. St. Albert auf dem Rodenhof und
von Gottfried
Böhm. Mhm. Und in Boost, das ist bei Cattenom, ein kleiner Ort, da haben wir eine Rundkirche von Pangusson. Und diese beiden Kirchen, die stellen wir unter anderem vor. Und das sind einfach ganz großartige Kirchenbauten. Beeindruckend.
Ist diese Ausstellung Resonanzen auch ein Stück regionaler Selbstvergewisserung oder könnte es das sein?
Ja, ich glaube schon, dass das so sein könnte. Natürlich gibt es Archive und es gibt Forscher, die sich mit der ganzen Historie ganz genau auseinandersetzen. Und es gibt großartige Bücher darüber. Der Herr Hudemann hat da ungeheure Verdienste. Das haben wir aber alles weniger nicht außer Acht gelassen, aber wir haben das nicht einbezogen, weil das eine Herangehensweise ist, die nicht unsere ist. Wir sind über das Bauen an die Zeitgeschichte gekommen und nicht über die Geschichte. Und das ist einfach ein anderer Aspekt. Und ich glaube, man muss beides machen. Das eine wie das andere. Und ideal wäre es natürlich, wenn das sich zusammenbinden könnte.
Das ist das nächste Projekt.
Und das ist die Zukunft. Das ist eigentlich das, was wir daraus ziehen müssen. Uns ist das eine, dass man sich diese gegenseitige Befruchtung daraus entwickeln könnte. Aber das andere ist auch die Frage, was lehrt uns das eigentlich? Was können wir da für unsere Zukunft daraus lernen? Und für mich und für uns alle, die wir uns damit beschäftigt haben, ist es eigentlich so, dass das Europastatut, also das Saarstatut war ja ein Europastatut, das ist gescheitert für Europäer im europäischen Auge, nicht für die Saarländer. Das muss man einfach akzeptieren, das ist so. Und sie haben sich dagegen entschieden, aber sie haben daraus nicht die Konsequenz gezogen, nun keine Freundschaft mit den Franzosen zu schließen, sondern ganz im Gegenteil. Es war die Grundlage für eine dauernde Freundschaft. Und das ist eigentlich das Imponierende, das finde ich das ganz Großartige, dass man aus einer Niederlage vielleicht dann doch etwas gestalten kann, was das Land so bis heute sowas von prägt. Und dieses Deutsch-Französische ist ja das Bezeichnende, das ist ja das prägende Moment im Saarland, da gibt es ja gar nichts.
Wir haben jetzt schon von Ihnen gehört, es ist keine Architekturausstellung für Fachleute, es ist keine historische Ausstellung. Was ist das denn? Was ist Resonanzen?
Ja, es ist eine Erzählung. Ich glaube, es ist eine Erzählung, eine Zeitgeschichtserzählung. Wir haben auch eine kleine Erzählung gemacht, einen Text geschrieben, wo das Ganze so ein bisschen erzählt wird. Wir haben wir nennen es Zeitstrahl. Das ist eine Gegenüberstellung von Ereignissen zu bestimmten Zeiten, also Bauen und Politik und in Deutschland und in Lothringen und im Saarland und außerhalb. Das mit Bauen zusammengebracht. Und das sind zwei Dinge. Aber vor allen Dingen ist es eine Zeitreise. Man kommt in eine Trümmerlandschaft. Saarbrücken war ja völlig zerstört, 1945. Und wie sich das denn langsam wieder aufbaut. Man sieht die Wiederaufbaupläne. Man sieht dann, wie sich langsam die Gesellschaft wieder entwickelt, wie der Alltag einkehrt, welche Politiker das Saarland besuchen. Es wird also sehr, sehr viel mit Bildern gemacht und sehr viel mit neuen Medien. Touchscreens und dann kann man Bilder aufrufen und Texte und sonst wie was alles. Und dann geht das durch das Gebäude durch, dann zeigen wir originale Kunst. Im Pangasson-Bar hat es ja in den 60er Jahren eben die neue Gruppe Saar gegeben. Da werden wir ein paar ganz wenige originale Kunstwerke haben. Dann zeigen wir ein großes Modell der Botschaft mit dem Garten, so wie er ursprünglich mal geplant war. Wir haben den Schreibtisch, der dort gestanden hat, und die Sessel, die dort gestanden haben im Original. Und dann kommen eben ganz viele Texte und Bilder, die so an Bannern hängen, dass jeder sich so das aussuchen kann, was er lesen möchte, was er anschauen möchte. Wir haben Kirchenmodelle. Und dann gibt es ein Café, wo man lesen kann und wo auch Vorträge stattfinden sollen und Musikveranstaltungen. Und ja, das ist eigentlich das. Also wir machen so eine Zeitreise von der Trümmerlandschaft bis heute.
Und man kann sich als Besucher ja auch in diesen wunderbaren Räumen aufhalten und sich von der Qualität dieser Räume überzeugen lassen.
Natürlich.
Weite Teile sind ja einfach öffentlich zugänglich, inklusive des sehr schönen Parks.
Ja, ja. Es gibt eine neue Tür in den Park, der an der Ecke ist, da an der Keplerstraße, direkt an der Ecke Keplerstraße, Hohenzollernstraße. Da ist der Haupteingang und dann kann man durch den Park über die Außenterrasse, kommt man rein in das Gebäude und dann kann man, also die Repräsentationsräume kann man dann alle richtig schön sehen. Und wir haben also gar nicht mit Stellwänden gearbeitet. Das ist alles versucht, ganz luftig und leicht zu sein, damit man die Räume nicht verstellt, damit man den Eindruck dieser Räume noch hat. Und wenn man dann durch die Trümmerlandschaft in dieses Foyer kommt und die Treppe vor sich hat und dann geht man die Treppe auf und sieht vor sich ein Kleid hängen, das ist, glaube ich, schon etwas ganz, ganz Großartiges.
Wird Sie denn auch die Frage beschäftigen, wie zukunftsfähig diese Gebäude sind? Also wie es mit Pangasson weitergeht, weiß man noch nicht. Es gibt selbstverständlich nach wie vor den Ministerratsbeschluss, dass das Kultusministerium wieder dort einziehen soll nach einer Sanierung. Das steht nach wie vor. Was mit Europe geschehen wird in Zukunft, weiß man nicht. Sie haben es eben erwähnt, der Bürgermeister hat es gekauft vor 2 Jahren, glaube ich, für 40.000 Euro, weiß aber natürlich auch noch nicht so genau, was er damit machen wird. Also wird diese Frage der Zukunft, wie gehen wir mit diesem Erbe um, wird die auch eine Rolle spielen?
Ja, das ist die Frage, die wir an das Publikum stellen werden. Wir beantworten die Frage ja nicht, können wir auch nicht. Das ist auch für uns eine große Frage, aber wir werden ein Gästebuch auslegen und vielleicht auch noch eine Pinnwand oder sowas, dass jeder drauf schreiben kann, was er sich vorstellt, was man mit dem Gebäude machen könnte und wie das weitergeht und was man mit dem Garten machen könnte und mit dem Garten machen sollte.
Also Sie wünschen sich den gesellschaftlichen Diskurs?
Ja, unbedingt. Genau das ist das, was wir eigentlich damit erreichen wollten.
Das ist fast das Beste, was man für Gebäude tun kann, dass die Gesellschaft sich entscheidet, was wollen wir von unserem baukulturellen Erbe erhalten, für welchen Preis, darüber wird auch zu reden sein, und was ist es uns wert.
Ohne Geschichte, ohne das Bewusstsein der Vergangenheit können wir gar nicht leben. Jeder Mensch hat in sich eine Vergangenheit, die er irgendwie verarbeiten muss. Und genauso ist es mit einer Allgemeinheit. Die muss sich auch mit ihrer allgemeinen Vergangenheit auseinandersetzen und muss die, vor allen Dingen muss sie sie kennen. Und wenn wir wenigstens damit erreichen, dass junge Menschen, die die ganze Geschichte einfach bisher überhaupt nicht kannten, und dass die dann jetzt wissen, woher sie kommen, was das Saarland eigentlich ausmacht, was war, wie ist das entstanden. Wir fangen ja auch eigentlich viel zu spät an. Vielleicht hätte man schon noch viel früher anfangen müssen. Aber das wäre dann zu weit gegangen.
Marlene Dietmann, herzlichen Dank für das Saarbrücker Gespräch.
Gerne.
Das war das Saarbrücker Gespräch mit Marlene Dietmann. Mit der Architekturpublizistin und Vorsitzenden des Deutschen Werkbundes Saar hat Barbara Renno gesprochen. Die Ausstellung Resonanzen – Architektur im Aufbruch zu Europa 1945 bis 1965 im Pingussin-Bau ist ab Samstag, den 29. September, für das Publikum geöffnet.